Die zwei mit dem Hut. Der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Mit Tipps und Soft- und Hardware-Empfehlungen für ein besseres Arbeiten von zu Hause aus. So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch zu unserer neuesten Folge unseres Podcasts Die zwei mit dem Hut. Und wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Heute wollen wir über Arbeitsrechner, genauer gesagt über den passenden Laptop fürs Homeoffice sprechen. Es ist ja sehr viel passiert in letzter Zeit. Apple hat neue Laptops rausgebracht, vor allem mit einem neuen Prozessor, diesem M1-Prozessor. Und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, ob das Richtige für Sie ist oder ob es ein Windows-Laptop auch tut.
Ja, von meiner Seite auch natürlich ein herzliches Grüß Gott, wie man in dem Landstrich sagt, in dem wir ja beide leben. Und ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und meine, dass du Apple erwähnt hast, gerade der M1-Chip, ich sag mal so, der legt natürlich auch eine neue Messlatte vor. Also wenn man sich mal so die diversen Tests und Videos anguckt, die seitdem dieser Prozessor auf dem Markt ist, gerade auf YouTube die Runde machen, das ist schon, also ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich mittlerweile schon seit vielen Jahren ein Apple-Anwender bin, weil da gibt es keine zweite Wahl, sondern da gibt es halt nur einen Mac-Rechner und mit diesem neuen Prozessor, da ist echt was passiert. Und aber dafür gibt es ja uns, dass wir versuchen, das ein wenig einzuordnen und zu gucken, okay, wenn dieser Rechner unbedingt Windows installiert haben muss, gibt es ja verschiedene Gründe, dann ist es natürlich schon auch gut und wichtig zu wissen, okay, was bekomme ich denn für mein Geld und worauf sollte ich beim Kauf auf jeden Fall achten. Und genau, und das versuchen wir jetzt mal. Und ja, Richard, was ist denn so dein erster Eindruck, wenn man über die aktuellen Notebooks redet? Wo geht es denn da gerade hin?
Also, ich muss nochmal auf dieses Thema Apple zurückkommen. Das Thema Prozessorleistung ganz vorne. Sowohl Intel haben neue Prozessoren vorgestellt, die Generation 11 ihrer mobilen Prozessoren, als auch AMD, die ja mit ihrer Ryzen-Reihe momentan ja den Markt ein wenig aufmischen. Und dementsprechend ist, wenn man sich jetzt einen Laptop kaufen will, legt man quasi den Grundstein für die Zukunftsfähigkeit dieses Gerätes. Also man muss aufpassen, dass man nicht jetzt etwas Falsches kauft, was dann vielleicht in 2-3 Jahren einfach hoffnungslos veraltet ist. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, das ist heutzutage nicht mehr so schlimm, wie es früher war, als wir damals mit der Computerei angefangen haben, wo sich die Prozessorleistung ja in Riesenschritten verbessert hat. Also wer sich einen normalen Windows-Rechner mit einem Intel-Prozessor und sei es noch mit der Generation 9 oder 10 kauft, es ist jetzt nicht so, dass man damit nicht mehr arbeiten könnte. Aber es geht halt wirklich tatsächlich A, um die Zukunftsfähigkeit und B, die Dinger sind ja nach wie vor nicht gerade billig. Man muss also schon ein paar hundert bis einen niedrigen vierstelligen Bereich auf den Tisch legen. Und da möchte man natürlich das meiste für sein Geld bekommen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir einfach mal so verschiedene Kriterien durchgehen, was Laptops betrifft. Sprich, was will man damit eigentlich machen?
Wobei wir primär, und du hast es ja auf unserem Blog ja schon ganz schön ja dargestellt in deinem Beitrag, wir ja schon über diese Rechner sprechen, die bevorzugt im Homeoffice zum Einsatz kommen sollen, weil das ist ja schließlich auch unser Thema. Also das heißt, sowas wie ein Gaming-Notebook, ja, für 2.000, 3.000 Euro ist jetzt nicht unbedingt das Kriterium, aber auch diese ganz günstigen, die es ja auch schon für 300 Euro gibt, sind es wahrscheinlich auch nicht, weil da stolpert man ja vielleicht wirklich unter Umständen in diese Falle rein, dass es zwar nur 300 Euro waren, aber dann doch nicht das bietet, was man sich davon wünscht oder was dieses Notebook halt auch wirklich leisten soll, auch über einen längeren Zeitraum und nicht nur über 3 Wochen.
Genau.
Also insofern geht es ja schon auch um diese gute Mischung zwischen Leistung und Preis.
Absolut. Und um mal kurz die Sache klarzumachen, warum wir diese ganz billigen Laptops und Notebooks, ich sage mal, die deutlich unter 600 oder 500 € kosten, auslassen ist, die haben in der Regel keine guten Displays, an denen man den ganzen Tag arbeiten kann. Die Tastaturen
Ja.
sind häufig so lala. Auch der Rest wie Webcam und Lautsprecher sind häufig nicht mehr zeitgemäß. Und natürlich die gesamte Peripherie, die da drin steckt. Also der Speicher ist langsam, Datenübertragung ist langsam, etc. pp. Das heißt nicht, dass das nicht die richtigen Laptops für das Kind wären oder so. Aber für professionelles Arbeiten im Büro, womöglich über Stunden hin,
Ja.
wo würdest du sagen, geht's da los? 700, 800 € hätte ich gesagt, so ungefähr, Daumen mal Pi.
Naja, also hängt sicherlich auch davon ab, ob ich mit diesem Rechner neben meiner täglichen Arbeitszeit noch was anderes mache. Ja, also mal von mir selber ausgehend, oder ich meine, viele Leute fotografieren zum Beispiel, drehen auch mal das ein oder andere Video in ihrer Freizeit und dann mit einem Rechner einzusteigen, der, was ich, zwar nur 400, 500 € kostet, dafür aber ganz schnell an Grenzen stößt, wenn man ein bisschen mehr macht. Also ich glaube, diesen Aspekt gilt es halt eben auch zu berücksichtigen. Und da ist, ja, da ist sind 600, 700 € sicherlich eine ganz gute Mischung aus eben diesem Preis und der Leistung, weil da hat man natürlich auch ein bisschen Luft nach oben. Und das ist ja tatsächlich auch, gerade auch im Homeoffice, wo du ja momentan wirklich nicht weißt, wie lange sind wir noch im Homeoffice, wie geht es weiter. Und da wird sich ja auch vieles tun, auch noch in den nächsten Wochen. Und dann mit einem Rechner einzusteigen, der vielleicht für den Moment taugt, aber in 3 Monaten nicht mehr. Also dann tatsächlich ein bisschen mehr ausgeben und dafür dann die Sicherheit haben, ja, der ist auch in einem Jahr noch vernünftig ausgestattet.
Genau, so sehe ich das auch. Und vielleicht noch ergänzend hinzu, wenn man sich so die Empfehlungen auf den verschiedenen Webseiten anschaut, dann wird also unser in Anführungszeichen Gefühl bestätigt, die meisten empfohlenen Laptops für das Homeoffice liegen selten unter 800 €, bewegen sich eigentlich eher so im Preisrahmen 1200 bis 1700 €. Und das sind auch die Preise, die die meisten Markenfabrikate aufrufen. Also egal, ob das jetzt Acer oder Lenovo oder Hewlett-Packard oder eben Apple sind.
Ja, vor allem, es gibt ja, wenn du hast es, auch das hattest du ja schon ganz gut beschrieben in deinem Beitrag, diese Kategorie Convertibles oder auch Two-in-One, die ja schon mehr bieten als jetzt das reine Notebook-Vergnügen, ja, mit denen man ja eben auch gleichzeitig Tablet-Funktionen bekommt, wenn man das will, ja. Und die wiederum sind natürlich auch mal noch mal ein ganzes Stück teurer, klar, weil da ist natürlich auch Technik verbaut, die du in einem Standard-Notebook natürlich nicht findest, alleine schon wegen der Mechanik, mit der du diesen Monitor beispielsweise umklappen kannst auf die Rückseite des Geräts. Aber ich sag mal, wenn einem sowas wichtig ist, wenn man sagt, ja, ich will das auch eben nicht nur nutzen am Schreibtisch, sondern vielleicht eben auch mal auf der Couch und damit eben nur mal ein Video gucken und das dann am liebsten eben in so einem Tablet-Format, dann sind diese Convertibles natürlich auch eine sehr schöne, ich sag mal, Kombination. Aber dafür, ja, verlangen die Hersteller natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Aber also ich persönlich würde mir sowas, wenn ich nicht schon ein iPad hätte, mir tatsächlich auch mal überlegen, ob ich mir sowas mal hole. Weil, wie gesagt, das ist eine schöne Kombi und die sehen, viele von diesen Geräten sehen ja auch noch gut aus. Also,
Ja,
naja.
absolut. Also ich habe ja hier auf dem Tisch neben meinem MacBook Pro auch noch einen Acer Swift Convertible stehen, den ich für Windows nutze. Den habe ich vor einiger Zeit sogar relativ günstig als ja quasi Restposten bei einer großen Elektronikkette mitgehen lassen und bin eigentlich super zufrieden mit diesem Gerät. Also es erstaunt mich schon, wie gut A, das Display ist, B, dass diese Minimalausstattung, was den Prozessor betrifft und auch die restlichen Chips und Systeme da drin. Es ist okay. Und es ist ein gutes Gerät, um mal, wenn ich irgendwas unter Windows ausprobieren möchte oder wenn ich mal zur Not irgendwo anders arbeiten möchte mit dem Rechner, mal rasch mitnehmen. Das ist schon sehr praktisch. Allerdings, da kann ich vielleicht mal so erklären, was ein gutes von einem mittelmäßigen Notebook unterscheidet. Es ist nämlich tatsächlich, wie immer, wie wir schon vorhin gesagt haben, einmal die Webcam. Eine gute Webcam, und die ist ja sehr wichtig heutzutage im Homeoffice, kostet halt eben ein bisschen mehr Geld als diese ganz billigen irgendwie VGA-Auflösung oder halbes 720p oder wie auch immer.
Gibt es tatsächlich
Farben
noch?
Stimmen nicht. Ja, es gibt es noch bei diesen ganz eher billigeren Sachen. Dann, was ich sehr wichtig finde, ist, was ein Notebook haben sollte, ist eine beleuchtete Tastatur. Weil gerade im Homeoffice arbeitet man ja dann eben eher mal abends oder in den Abendstunden oder manchmal auch in den Morgenstunden, wenn man sehr früh aufsteht.
Aber und, das ist, entschuldigt, dass ich dich unterbreche, Richard, aber das gerade das Thema Tastatur ist natürlich gerade für Heimarbeiterinnen natürlich ganz wichtig. Und da muss ich auch sagen, sind diese Tests, die man so sieht und liest, leider auch teilweise stoßen auch an ihre Grenzen, wenn es darum geht, dieses Schreibgefühl wirklich so zu vermitteln, wie es dann tatsächlich ist, weil jeder hat natürlich so sein eigenes Schreibempfinden. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe jetzt mittlerweile diesen MacBook Pro M1 mit M1-Chip und da ist eine neue Tastatur verbaut im Vergleich zu dem MacBook, den ich vorher hatte. Und das ist so, macht so einen Unterschied vom Schreiben her. Und das natürlich herauszufinden, also da bleibt oft wirklich einfach nur übrig, es zu probieren, es zu testen, um zu schauen, passt dieses Schreibgefühl der Tastatur auch wirklich zu meinem Schreibstil. Ja? Und damit tun sich, wie gesagt, viele diese Tester auch immer noch ein bisschen schwer. Man kann natürlich sagen, was über Hub. Ja? Also was bedeutet aber ein Hub von, keine Ahnung, was ist da, 1,5 Zentimeter oder so?
Ja, Millimeter.
Oder Millimeter, sorry. Und was bedeutet das schon? Ja? Vor allem, wie gesagt, für das eigene Schreibempfinden.
Genau, hätte ich auch nochmal nachgehakt. Also wie gesagt, neben der beleuchteten Tastatur ist dieses Tippgefühl, das ist so eminent wichtig. Und es gibt einmal recht gute Tastaturen, die sind aber beispielsweise sehr laut. Und es gibt ja Leute, also ich gehöre dazu, die doch, sagen wir mal, mit einer gewissen Kraft auf die Tastatur hämmern. Und ich kann mich noch erinnern, also im normalen Büro bin ich da halt immer gemahnt worden von den Bürokollegen, ich soll nicht so laut auf der Tastatur rumhauen. Ja. Dann, wie du gesagt hast, dieser Tastenhub ist wichtig. Es ist wichtig, der Widerstand, den die Taste bietet, beziehungsweise den man überwinden muss, um tatsächlich einen Anschlag hinzukriegen. Und ja, blöderweise, Notebook-Tastaturen sind eigentlich immer ein Kompromiss, einfach wegen der geringen Bauhöhe. Und da muss man halt einfach, momentan ist ja sehr schlecht, dass man irgendwo hingeht und die Tastaturen durchprobiert. Aber notfalls kann man ja auch so ein Gerät zurückschicken, wenn es gar nicht geht. Aber was wir festhalten können, ist, je teurer der Laptop, desto besser in der Regel, und Ausnahmen bestätigen diese Regel, ist die Tastatur.
Ja. Oder wenn es gar nicht geht und man aber diesen Rechner unbedingt kaufen möchte, weil er einem so grundsätzlich gefällt, gibt es immer die Möglichkeit, ne, über USB eine externe Tastatur anzuschließen. Das ist dann zwar nur für den, ich sag mal, für den Schreibtischgebrauch sinnvoll, weil natürlich irgendwie den Notebook auf dem Schoß eine externe Tastatur natürlich nicht benutzen kannst, aber wenn einem das wirklich wichtig ist, und da gibt es ja wirklich sehr gute, weil einfach auch bekannte Tastaturhersteller, so wie Cherry und Konsorten, und da weiß man natürlich dann schon auch, da bekomme ich ja wirklich eine Tastatur, die was taugt. Und gerade für Vielschreiberinnen, die tatsächlich darauf angewiesen sind und die mit dem Notebook eben nicht genau diese Tastatur bekommen, haben da auf jeden Fall ja die Option, sich über so ein externes Keyboard ein besseres Schreibgefühl zu holen.
Genau, absolut. Und von der Tastatur gehen wir natürlich gleich über zum Mausersatz. Also wenn man keine externe Maus anschließen möchte, sondern mit dem Trackpad arbeiten möchte. Auch da gibt es riesengroße Unterschiede. nach wie vor unerreicht. Sorry, dass ich das schon wieder sagen muss, aber es sind ja seit
weiß es.
Jahren die Apple Trackpads einfach von der Größe her, von der Sensitivität, von den Funktionen, die draufliegen. Und man muss es leider sagen, die meisten Windows-Laptops sind da ein Tick schlechter. Wobei auch da gilt wie bei der Tastatur, eigentlich müsste man das immer ausprobieren, ob das einem liegt, weil das nervt schon, wenn man irgendwo einen Doppelklick machen muss und dann funktioniert das nicht so wie erwartet, weil man halt eben nicht die richtige Stelle mit der richtigen Intensität trifft. Und auch die Maussteuerung. Man kann ja in den Einstellungen, sowohl beim Mac als auch bei Windows, die Sensitivität, die Mauszeigergeschwindigkeit etc. einstellen. Aber manchmal ist es halt nicht gut genug. Und ich kann nur empfehlen, ein möglichst großes Trackpad zu wählen, wenn man nicht mit einer externen Maus arbeitet.
Wobei für viele kommt ja die Trackpad sowieso gar nicht in Frage, weil es ja genug Mausjünger gibt, die auf ihre Maus schwören und denen auch überhaupt nichts anderes in den Sinn kommt, als sich so ein Ding dazu zu kaufen, weil beim Notebook ja normalerweise ja sowas auch nicht dabei liegt. Und also ich kenne wirklich genug Leute, die sagen, nee, als Trackpad, damit kann ich nichts anfangen. Obwohl ich selber überhaupt nicht verstehe, weil ich arbeite, glaube ich, seit Jahr und Tag nur mit dem Trackpad. Ich besitze gar keine Maus mehr.
Genau.
Genau.
Ja,
Ja,
dann
wichtig, aber wenn ich
vielleicht.
da mal kurz dazwischen grätschen darf, also für sehr wichtig natürlich, mal abgesehen von einem guten Schreibgefühl, sind natürlich die Bildschirme. Weil das ist natürlich das Ausgabegerät, das man natürlich am meisten benutzt. Und wovon natürlich dann auch die Augen auch ein Lied singen können, wenn dieses Ausgabegerät nicht so richtig das tut, was man eigentlich gerne möchte. Und gerade zu Hause, ich glaube, da kommt es natürlich schon auch wesentlich darauf an, wie viel Platz man hat, was dieses Gerät auch wiegen soll. Ja, also gerade wenn es zu Hause rumsteht den ganzen Tag, weil man sowieso damit gar nichts sonst macht, da kann es natürlich auch was Größeres sein. Ich habe hier nur ein 13 Zoll zum Beispiel stehen, weil ich ja davon ausgehe, dass ich auch mal wieder reisen darf und habe mir dann dazu einen externen Bildschirm gekauft, der wirklich toll ist und ich habe dann halt jetzt eben zwei davon und die 13 Zoll reichen mir dann auch völlig, aber es gibt ja auch genug Leute, die sagen, nee, also ich will einen 17 Zoll, die kosten A natürlich mehr und B, wie gesagt, braucht man auch ein bisschen mehr Platz und dieses Ding wiegt dann mehr. Also ich glaube, das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, den man sich gut überlegen sollte, was ist mir wichtiger, die Größe, das Gewicht. Dann gibt es natürlich auch noch diese Unterscheidung zwischen matt und entspiegelt. Nicht entspiegelt, also entspiegelt und eben nicht entspiegelt. Also da gibt es ja auch genug Leute, die sagen, nee, also so ein Spiegelding kommt mir überhaupt nicht ins Haus. Und auch da sollte man halt wirklich gut schauen, was dann die einzelnen Geräte bieten. Wie ist da dein Empfinden, was den Bildschirm betrifft oder deine Kriterien?
Ja, im Prinzip genau das Gleiche. Also eine hohe Auflösung ist natürlich wichtig, und zwar eigentlich für professionelles Arbeiten eine Auflösung, die bei der Zahl der Bildpunkte über das handelsübliche HD herausgeht. Also ich weiß gar nicht, wie die verschiedenen Displays heißen. Microsoft hat da ja einen eigenen Begriff. Die
Nun ist es halt
Apple-Teile
dieses.
heißen Retina,
Ja.
Lenovo hat, glaube ich, auch eine Bezeichnung für diese Monitore. Also der Punkt ist, oder die Idee ist, dass die Pixel so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge bei normalem Arbeitsabstand nicht mehr wahrnimmt. Das andere ist die Leuchtstärke. Und gerade hier hat sich ja in letzter Zeit sehr viel getan. 400 Nits. Nits ist diese Einheit, mit der man diese Lichtstärke von Displays misst. 400 Nits ist das Minimum. Besser sind meines Erachtens mittlerweile 500 Nits. Mein Laptop hier, der hat diese 500, deiner hat ja nur 400, wobei das wahrscheinlich auch total ausreicht. Aber der Unterschied
Völlig.
ist halt eben, je nach Lichtsituation sieht man halt besser oder schlechter. Und je leuchtstärker der Monitor oder das Display sind, desto weniger anstrengend für das Auge ist es auch.
Genau, also ich habe jetzt zum Beispiel, weil es mir angeboten wurde von BenQ zum Testen, so eine Lichtleiste oben auf meinem Monitor. Und das macht schon einen Unterschied. Also das merke ich dann schon, wenn dieses Ding an ist, das ist dann, und ich lange auf diesen Monitor schaue, das ist deutlich entspannter, als wenn diese Lichtleiste eben nicht an ist. Und das ist natürlich letztlich genau der Effekt, den ich damit erziele, dass ich die Leuchtkraft des Bildschirms verstärke. Und wenn natürlich der Monitor von Haus aus das alleine kann, und wir haben es ja jetzt erlebt letzte Woche oder was vorletzte Woche mit Apple, was waren das, 1000 Nits oder bei dem neuen,
1600 Peak, ja.
ja, also bei dem neuen iPad Pro, ja, war das ja, glaube ich. Und das ist natürlich dann schon eine Zahl, ja, also das ist, da kommen nicht viele Hersteller momentan dran, wenn überhaupt.
Ja.
Und ja.
Genau. Wobei solche Leuchtstärken natürlich wichtig sind, wenn man damit tatsächlich draußen arbeitet. Also ich denke, da ist so das die Einsatzidee, dass man draußen Filmaufnahmen macht und das iPad als Monitor für die Kamera benutzt. Und dann will man ja auch was sehen, wenn sich der Himmel quasi darin spiegelt. Aber man sollte sich da nicht allzu verrückt machen, aber einfach darauf achten. Und 400 bis 500 Nits wäre schon gut. Und der Unterschied ist schon sehr deutlich, weil einfach das Ganze nicht nur schärfer ist, sondern einfach die Farben auch besser aussehen und alles auch viel natürlicher rüberkommt. Es flackert dann auch weniger normalerweise, weil diese Displays insgesamt dann hochwertiger sind. Auch die Bildwiederholrate ist dann recht hoch, das heißt bei Bewegtbilddarstellungen, Videos und so weiter. Also auch da drauf muss man achten. Und da kommt natürlich auch, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, dieser Preisunterschied zu den Billig-Laptops zustande. Genau. Dann vielleicht sollte man mal noch kurz über Schnittstellen reden. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, genau. Was schwebt dir denn da im, was schwebt dir da vor?
Also meine Erfahrung ist, in der Regel braucht man weniger, als man glaubt. Und wenn man sich so die ganzen Tests anschaut, dann wird immer sehr bemängelt, wenn Laptops weniger als üblich an Schnittstellen bieten. Auf der anderen Seite muss ich natürlich ganz klar sagen, keine oder zu wenige Schnittstellen ist halt auch blöd. Die meisten normalen Windows-Laptops, die arbeiten ja immer noch mit dem großen USB zum Anschluss von Peripherie, also diese normalen Stecker, die man kennt, wo man dann auch zum Beispiel Speichersticks reinsteckt.
USB-A.
USB-A,
USB-A und
genau.
B, genau.
Genau. Das USB 2.1, wie auch immer, die sind okay, um eine Maus oder Tastatur oder was auch immer anzuschließen, wenn es darum geht, externe Festplatten anzuschließen oder einen externen Monitor oder ein Kartenlesegerät oder eine Kamera, dann sollte es meines Erachtens schon mindestens USB-C sein. Noch besser ist, wenn es Thunderbolt 3 oder 4 hat. Da sind dann auch
Aber das
wirklich,
haben nicht so viele.
ja, die High-End-Notebooks, die haben das häufig. Oder sie machen es so wie Microsoft mit ihren Surface-Laptops, die eben kein Thunderbolt anbieten, aber dafür eine proprietäre Schnittstelle haben, wo man dann ein externes Dock anschließen kann. Und erst damit hat man dann bei Anschluss einer Festplatte oder eines Speichers die volle Übertragungsbandbreite. Und ich muss
Ja, aber das
jetzt
muss man
auch
sich auch
wieder
wieder
sagen,
kaufen und es braucht Platz.
eben, und das halte ich für überflüssig. Aber wer halt doch häufig physikalisch Daten sichern oder austauschen muss über externe Festplatten, sollte eben schon darauf achten, dass es mindestens USB-C
Ja.
mit der entsprechenden Übertragungsrate hat. Also um ein Gefühl dafür zu geben, wenn man es mit dem USB-A-Stecker und 3.0 oder 3.1, was da gerade aktuell ist, macht, dann kann es halt schon dauern, dass so ein Speicherstick mehrere Minuten braucht, bis er die Dateien gesichert hat.
Das Schöne ist ja, selbst wenn man zu wenig Schnittstellen hat, und ich meine, du hast es ja schon angeregt oder gesagt, mit meinem neuen MacBook Pro, den ich hier habe, mit dem M1, der hat ja leider nur zwei USB-C Anschlüsse. Aber wie gut, dass es
Thunderbolt,
da,
Thunderbolt.
ja, immerhin Thunderbolt, aber wie gut ist ja, dass es dafür die passenden Hubs gibt, die dir natürlich dann direkt mal 7, 8, 9 zusätzliche Ports verschaffen und die tatsächlich auch mittlerweile sehr bezahlbar sind. Also ich habe hier, glaube ich, für meinen, ich weiß nicht, 30 € bezahlt. Ja, und da kann ich wirklich fast alles anschließen, was ich so über den Tag verteilt brauche. Und also die Variante gibt es natürlich auch noch Selbst wenn das Notebook nicht genug Schnittstellen halt aufweist, die ich eigentlich brauche.
Genau, also und das ist halt eben das Schöne an USB-C speziell, dass man eben beliebig viele Geräte über eine Schnittstelle anschließen kann, wenn man eben so ein Dock dazu nimmt. Ich würde generell empfehlen, auch da nicht zu sparen, und so 25, 30 € Dinger sind in der Regel nicht ganz so optimal, aber so wie du sagtest, so ab 50 € bis 100 €, da hat man dann auch häufig schon einen Monitoranschluss dabei oder also HDMI-Anschluss oder auch Kartenlesefunktionen.
Habe ich beides.
Und die ganz super guten, wenn man es braucht, haben natürlich auch noch einen LAN-Anschluss, also von Netzwerkkabel, was man ja in der Regel zu Hause nicht so häufig hat. Aber wenn man schon so viel Geld
Nee, nicht
ausgibt,
mehr
dann sollte
wirklich.
man vielleicht ja das vollständige Leistungsspektrum haben. Ich persönlich, um das mal zusammenzufassen, ich halte eben diese zwei Schnittstellen für so wirklich die Minimalausstattung. Deswegen habe ich mir auch noch keinen gekauft. Ich warte auf das nächstgrößere Gerät, weil ich selber auch
Ja, ich
merke,
glaube,
hier
die
im
Sperrchen.
Stationärenbetrieb, also momentan sind bei mir zwei Schnittstellen schon belegt, einmal durch das Ladegerät und einmal durch das Mikrofon. Wenn ich jetzt noch eine externe Festplatte anschließen möchte, dann ist es eben schon der dritte Anschluss, oder ich müsste dann halt eben mit dem Dock arbeiten. Vielleicht noch,
Du arbeitest noch mit externen Festplatten.
ich arbeite noch mit externen Festplatten, und zwar erstens für die Videobearbeitung. Die habe ich komplett auf einer externen SSD, weil
Ja.
so viel Arbeitsspeicher habe
Okay,
ich halt
ja.
eben nicht. Und das andere ist, ich fahre doch regelmäßig ein Backup. Also ich sichere nicht nur in der Cloud automatisch, sondern ich sichere nochmal den gesamten Rechner auf einer externen Festplatte. Und
Ja,
das
weil
geht
du
ja
halt so
heutzutage
vorsichtig.
wirklich schnell,
Ja.
zumindest wenn man so einen USB-C oder Thunderbolt-Anschluss hat.
Ja, weil du halt zur eher vorsichtigen Generation gehörst,
Naja, man lernt halt, man lernt halt.
ne?
Man
Also ich
lernt
muss
halt.
sagen, ich mache gar kein Backup mehr, aber das mit den Videos, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe hier eine USB-C-SSD-Platte, auf der meine ganzen Videos landen. Aber also alles andere ist in der Cloud und da fühle ich mich auch völlig sicher und auch aufgehoben, weil ich habe da noch nie irgendwas verloren. Von daher, also ich bin, fühle mich da ziemlich safe, was das betrifft. Ja, was gibt es denn noch, was
Vielleicht
man zum
noch,
Thema
ja,
Notebook wissen sollte?
der Formfaktor natürlich, ne? Also will man jetzt eben so einen klassischen Clamshell-Notebook haben, also so einen zum Aufklappen, oder soll es dann eher doch so ein 2-in-1-Gerät sein? Oder möchte man etwas ganz Elegantes, Schickes und Dünnes haben, also so ein Designer-Sub-Notebook, ja, oder Ultrabook, wie auch immer sie heutzutage genannt werden? Da sollte man auch ein paar Gedanken darüber verschwenden.
Ja, das
Es ist
ist auch eine
klar.
Frage des Geldbeutels dann natürlich, ne?
Absolut,
Also
absolut.
gerade diese Altra.
Ja, wobei ich muss sagen, dass also in dieser Preiskategorie, sagen wir mal ab 1200, 1300 € oder 1400 €, da ist es schon so, dass man da die Auswahl hat. Also eher
Ja.
eine normale Bauform, dafür aber etwas mehr Rechenpower, oder halt eben etwas ganz Dünnes, Elegantes, Leichtes, mit gutem Monitor, das man vielleicht dann auch als Tablet benutzen kann. Dafür hat man dann halt eben so nicht ganz so die super Rechenpower da drin, wobei für alle gängigen Office-Aufgaben reicht das aus. Ja, also
Ja, reicht das völlig.
vielleicht noch ergänzend
Zum
hinzu,
Spielen
weil
sind sie
wir,
nicht geeignet.
ja, sind sie so mittelmäßig geeignet, und das interessiert uns auch nicht. Und ganz ehrlich, also so eine Spielekonsole kostet heutzutage auch nicht die Welt. Jetzt sind ja von allen Herstellern neue gekommen, da gibt es auch die neuesten Spiele. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so ein Verrückter ist, der die Frames pro Sekunde bei bewegt Grafik zählt, dann kommt man damit auch zurecht. Also da ich würde zum Spielen, würde ich persönlich keinen Rechner kaufen. Also wozu? Ja. Aber wir sprachen vorhin trotzdem über dieses Thema Gaming. Es gibt halt einen Aspekt, und das ist die GPU, also der Grafikprozessor. Da ist es halt so, dass diese in Anführungszeichen Gaming-Laptops oder Notebooks sind eben dadurch, dass sie einen Grafikprozessor drin haben, auch für alle interessant, die mit Video zu tun haben oder mit 3D-Konstruktion oder wie auch immer. Also wer Architekt ist oder so oder Projektant und muss dann halt von zu Hause aus mal kurz was angucken, der braucht natürlich so einen Laptop mit einem entsprechenden Grafikchip. Zumal ja die Onboard-Grafiken, also die Schaltkreise, die sozusagen die Grafik beschleunigen auf den modernen neuen Chips, ja auch immer besser und schneller werden. Also wenn man sich die neuesten Intel Onboard-Grafik anschaut, diese XE heißen die, glaube ich, das kann schon auch einiges und für normale Videobearbeitung reicht es auch.
Ja, bei der Videobearbeitung reden wir ja auch nur über 2D und nicht über 3D. Also insofern
Ja.
ist da ja,
Naja, gut, wenn du
wobei
halt
natürlich diese
irgendwie Color Grading
Grafikkarten.
machst oder so, dann brauchst du die Power. Das ist ganz klar. Ne? Aber
Ja, vor allem diese Grafikkarten bieten ja auch dedizierte Funktionen dafür, die
genau.
natürlich dann auch bestimmte Dinge einfach beschleunigen von Haus aus, was
Ja.
diese Onboard-Grafiken natürlich nicht können. Aber es macht natürlich den Rechner natürlich aber auch wiederum größer und vor allem auch lauter, weil dann natürlich diese externen Grafikkarten natürlich einen eigenen Lüfter haben, was natürlich dann, also gerade darum stecken ja in diesen ganzen Sub-Notebooks und Ultras ja auch keine Nvidia-Grafikkarten drin, weil die genau deshalb gekauft werden, weil sie so schön leise sind. Und da brauche ich mir nur hier meinen Mac anzugucken. Den habe ich, glaube ich, noch nie gehört, seitdem ich ihn besitze. Und das sind jetzt immerhin auch schon 3 Monate. Und also das sollte man sich dann auch klar machen. Wenn man sich so ein Notebook kauft mit einer externen Grafikkarte, also extern, also sie ist immer noch eingebaut, aber sie sitzt halt eben, sie gehört nicht zum Prozessor, dann ist es schon klar, dass der Lüfter schon ab und zu anspringt und das ist natürlich,
Genau.
gerade wenn man es gerne leise und ruhig hat, im Homeoffice nicht unbedingt die Variante, die man sich so vorstellt.
Also, vielleicht sollte man noch ergänzend anfügen, wir sprachen vorhin über die Schnittstellen und warum ich so Thunderbolt drauf bestehe, ist, Thunderbolt gibt ja einem die Möglichkeit, eine externe Grafik anzuschließen. Und das geht tatsächlich nur mit Thunderbolt 3 und 4. Und deswegen haben die teureren Geräte alle, egal ob das jetzt so ein 2-in-1 ist oder ein normaler Laptop, wenn die diese Schnittstelle haben, dann kann ich mir ein externes Grafikkartengehäuse kaufen, wo ich die Grafikkarte meiner Wahl reinpacke. Und dann schließe ich das über Thunderbolt an und dann habe ich die volle Grafikleistung und bin dann halt eben flexibel und muss dann eben nicht irgendwie so ein dickes Drum mit mir rumschleppen, weil irgendwann können wir ja wieder rausgehen und dann möchte man ja eventuell ein richtig mobiles Gerät haben. Vielleicht sollten wir noch mal kurz über Speicher sprechen. Und zwar gibt es ja zweierlei Speicher, nämlich einmal den Arbeitsspeicher und dann den, ja, die, was früher die Festplatte war, heutzutage ist es ja in der Regel eine SSD. Und da ist mein Tipp unbedingt und in jedem Fall 16 GB.
Da bin ich nicht ganz bei dir, Richard. Leider. Also das ist für unser einen sicherlich wichtig und gut, aber selbst mit meinem Rechner, den ich ja wirklich extrem stresse, sind 8 GB fast ausreichend. Nicht immer, aber meistens. Und und so der Standardanwender, wenn man sich mal die Geräte anschaut, die verkauft werden aktuell, da ist 8 GB das Maß der Dinge. Und du kannst schon davon ausgehen, glaube ich, dass Hersteller schon ziemlich genau wissen, was sie verkaufen und zu welchem Preis. Also ich glaube, 16 GB findet man eher in den High-End-Geräten, oder nicht? Oder hast du da eine andere
Doch, aber es
Wahrnehmung?
gibt jedes Gerät mit der Option eben auch mit 16 Gig. Ich meine, die machen halt diese 8 GB-Versionen, weil sie den Preis günstiger machen können, in dem
Ja.
Wissen, dass die Leute halt die teurere Option nehmen. Meistens sind sie so 150 bis 250 € Aufpreis. Ich kann einfach nur sagen, aus meiner Erfahrung, und das ist jetzt egal, ob das jetzt auf macOS oder Windows ist, wenn ich mir das anschaue, ich habe ein paar Webseiten offen, ich habe dieses Aufnahmeprogramm gerade offen und einen Kalender. Und von meinen 16 Gigs sind momentan nur 3,8 frei. Der Rest wird von Webseiten und der Werbung auf diesen Webseiten sozusagen weggefressen. Und jetzt
Dann
muss
bist
man
du auf der
natürlich
falschen
dazu
Webseite.
sagen, dass sind die gleichen, die du auch hast. Es ist so, du hast halt diesen MacBook M1 und der ist halt extrem gut in diesem Swappen, also dem Auslagern. bedingt auch dadurch, dass sich eben der Arbeitsspeicher direkt am Chip befindet. Und die SSDs sind ja bekanntermaßen bei den Macs auch mit die schnellsten auf dem Markt. Und deswegen merkst du das vielleicht nicht so. Aber bei einem normalen Windows-Rechner, boah, also ich habe in dem Windows-Rechner hier auch 8 GB und also selbst spiegel.de bringt dann den Browser sozusagen in die Knie. Ne? Und also ich persönlich würde immer für die 16 GB-Option gehen, zumal ja das Upgrade auch immer sehr schwierig ist, gerade bei diesen 2-in-1-Modellen und so weiter. Der ist ja nicht ohne weiteres erweiterbar. Das ist ja auch alles miteinander verschmeißt und verklebt. Und
also es ist gut, dass du sagst, weil ich glaube, das wäre zumindest so der Kompromiss jetzt zwischen uns beiden. Also wenn man schon 8 GB erstmal nur kaufen will, wenn man sagt, ich will einfach momentan nicht mehr Geld ausgeben, ich glaube, dann ist es zumindest wichtig, darauf zu achten, dass dieses Notebook auch erweiterbar ist um Arbeitsspeicher. Und das sind die ja leider nicht mehr alle. Ne? Also das trifft jetzt nicht nur auf den Mac zu, sondern eben auch auf andere Notebooks, die es gerade so am Markt gibt. Also dass viele sind davon wirklich fest verlötet und lassen sich auch nicht tauschen oder erweitern. Also ich glaube, darauf sollte man dann zumindest achten, dass dieser Arbeitsspeicher auch wirklich erweiterbar ist und sei es halt durch eben passenden Fachmann, der weiß, was er tut. Also ich habe in meinen älteren, früheren MacBooks tatsächlich selber den RAM noch selber gewechselt oder auch entsprechend erhöht. Ja. Das geht aber mittlerweile bei vielen Geräten gar nicht mehr. Also das wäre zumindest ein Tipp, okay, dann wenn ihr nur 8 GB kauft, dann schaut zumindest, dass da auch 16 draus werden, ohne dass ihr euch einen neuen Rechner kaufen müsst.
Genau. Gut, dann denke ich mir, sind wir so mit den wesentlichen Punkten eigentlich durch oder fällt dir gerade noch was ein?
Nö, aber ich glaube, das ist ein gutes Thema, auch gerade was so Zubehör betrifft und solche Dinge, weil auch darüber kann man natürlich sicherlich noch mehr sagen, als wir es getan haben. Also was hältst du denn von der Idee, dass wir da vielleicht einen zweiten Teil draus machen und dann noch ein bisschen über Zubehör sprechen rund ums Notebook?
Absolut, finde ich sehr gut. Da gibt es auch einige sehr interessante Geschichten.
Weil wir haben zum Beispiel über Drucker nicht geredet und über solche Dinge, die ja letztlich alle dazugehören. Und also ich denke mal, da könnte man sicherlich noch eine schöne Geschichte draus machen.
Absolut, absolut. Aber vielleicht so zum Abschluss, klar, wir sind beide auf Apple, aber wenn du jetzt ein Windows-Notebook kaufen müsstest, was würdest du denn wählen? Also jetzt nicht unbedingt jetzt genaue Modellbezeichnung und Marke, sondern Bauform und Ausstattung.
Ja, also ich meine, ich achte ja, also mir geht es ja bei dem Notebook, das ich kaufe, ja auch immer um das Design, weil ich das einfach für mich wirklich ganz wichtig ist und vor allem halt, dass es nicht zu viel wiegt. Weil ja, ne, ich ja ab und zu auch unterwegs bin und sicherlich in Zukunft wieder mehr unterwegs sein werde als momentan. Also damit ist das Gewicht einfach auch ein wichtiger Faktor. Dann eben die Tastatur. Also ich würde mich tatsächlich, wenn dann, für so ein Convertible entscheiden, das eben beides bietet, eben sowohl Notebook als auch Tablet-Funktionalität und gleichzeitig eben nicht so schwer ist. Also auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Und ja, also das sind so, wären für mich so die Kriterien. Und natürlich eine gute Tastatur, klar, ganz wichtig.
Ja, finde ich interessant. Also ich persönlich würde auch so etwas wie ein Surface von Microsoft nehmen in einer mittleren Ausstattung, auch wenn das sehr streng genommen kein Laptop ist, weil wenn man es auf einen Lap legt, dann klappt die Tastatur nach oben. Das ist ja da relativ schlecht. Oder was ich auch sehr schick finde, sind halt einige der Hewlett-Packard und Lenovo-Geschichten. Da gibt es sehr hübsche Geräte auch, aber auch alles. Und das ist eben das Interessante. Die haben halt alle Touchscreens, die man sehr gut benutzen kann, auch ohne Stift oder ohne sie als Tablet zu nutzen. Das ist etwas, was ich bei Macs nach wie vor vermisse. Weil wenn man die einmal eingesetzt hat...
Apple sagt ja, wenn man sowas...
Ich weiß, wenn man sowas haben will,
dann
soll man
Apple, iPad. Dann kauft ihr halt ein iPad. Genau.
Genau.
Ja, das ist zwar ein bisschen arrogant, aber es ist halt die Denke von Apple. Ja. Genau. Also ich vermisse das auch bei meinem Mac seit Jahren.
Ja, absolut.
Meine Frau hat so ein billig, weiß gar nicht, Asus, Acer-Ding mit einem ganz kleinen Bildschirm und selbst das hat schon einen Touch. Ja? Also da frage ich mich jedes Mal aufs Neue, warum Apple es irgendwie immer noch nicht will oder macht. Und das Argument mit dem iPad, das ist für mich keins, weil es ist kein richtiger Rechner. Also von daher, also zumindest nicht für
Genau.
meine Zwecke. Gut.
So schaut's
Ja,
aus.
Richard,
Dann würde
dann würde
ich
ich
sagen.
sagen, danke für das interessante Gespräch, für die vielen wichtigen Inputs und Aspekte und so weiter. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen es genauso wahr. Und ja, und dann lass uns einfach direkt verabreden für die zweite Folge dieses Mini-Specials zum Thema Notebook und dann einfach mal ein bisschen mehr über die Peripherie reden und was man da so alles machen kann und worauf zu achten sein sollte. Und ja, und da freue ich mich drauf.
Genau, dann verabschiede ich mich ebenfalls. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao, ciao.
Das war Die zwei mit dem Hut, der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Die zwei mit dem Hut. Bis dahin, tschüss.